Ich habe heute einen Titel oder eine Predigt mitgebracht, wo ich nicht so sicher bin, ob sich das gut verkauft. Aber ich habe gedacht, der Titel ist gut und der Inhalt ist gut. Also lasst uns mal ausprobieren, okay? Und zwar der Titel meiner Predigt ist Enttäuscht von Gott. Amen. Halleluja. Yeah. Seid ihr noch da? Ist alles okay? Enttäuscht von Gott. Ich denke, lass uns doch ehrlich miteinander sein, okay? Es ist wirklich mir ein Anliegen, lass uns ehrlich sein. Und ich glaube, manchmal sind wir enttäuscht von Gott. Es ist so, ich hatte vor kurzem bin ich direkt nach der Arbeit, habe ich meine Kinder eingepackt und wir sind ins Schwimmbad gegangen. Und wir haben ja 3 Kinder und die Großen, die waren unterwegs. Und da hatte ich so einen kleinen Moment, Papa-Tochter mit meiner Kleinsten, die ist 8 Jahre alt. Und wir sind so händchenhaltend durchs Schwimmbad gelaufen. Ich genieße es noch, solange ich mit meiner Tochter Händchen halten kann. Mir ist irgendwie, habe ich realisiert, bald geht es nicht mehr. Aber jetzt will sie mir noch die Hand geben und es ist schön, ihr Papa zu sein. Und dann laufen wir so und auf den paar Metern, die wir unterwegs sind, fangen wir irgendwie so ein Gespräch an. Ich meine so, hey, sie erzählt mir, hey, meine Schwestern sind so doof. Sie sind so böse zu mir. Da sage ich, ja, das stimmt schon, die sind schon manchmal böse. Aber ich kann es nicht verändern, tut mir leid. Und dann, wie man das so als Papa und als Pastor und vielleicht noch ein bisschen mehr, denke ich, jetzt nutze ich diese Kurve und mache mal so ein Pastoral Empowerment-Moment hier und sage, weißt du, du kannst doch für deine Schwestern einfach beten zu Gott und dann kann er sie doch vielleicht ändern. Kurzes Schweigen und ich dachte so, mal gucken, was jetzt kommt. Ich habe jetzt alles gegeben. Jetzt kommt die Antwort. Und dann guckt meine Tochter mich an und sagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. So war es, aber Jesus, er kann doch alles verändern. Ja, ich weiß, aber weißt du, ich habe keine Lust zu beten. Hä, du hast keine Lust zu beten? Kids Church, was macht ihr falsch? Und er sagt, ja, weißt du, Papa, Ich mag nicht beten, weil Gott, der antwortet immer nicht. Und ich war schon so kurz drauf und dran, irgendwie so zu sagen, okay, ja, es gibt 1000 Wege, wie Gott redet und fang doch mal an, die Bibel zu lesen und vielleicht redet er durch das und das. Aber ein Stück habe ich mich irgendwie auch ertappt gefühlt und gedacht, eigentlich, Naomi, verstehe ich dich. Eigentlich kann ich es nachempfinden. Manchmal haben wir keine Lust, zu Gott zu beten, weil wir sind frustriert. Hey, er antwortet nicht. Er antwortet nicht so, wie wir es wollen. Oder vielleicht sieht es auch nur so aus, als ob er nicht antwortet. Aber ich glaube, jeder von uns kennt dieses Problem, wo einem vielleicht ein bisschen die Lust fehlt, jetzt nochmal diese neue Gebetskampagne zu starten und zu sagen, Gott, jetzt hör mein Anliegen und vielleicht geht es ja auch manchmal so, mir geht es manchmal so, ich denke, oh jetzt, wir wissen, Gott redet, wir wissen, Gott antwortet, wir wissen, Gott hört, aber wenn wir ehrlich sind, sind wir manchmal enttäuscht, dass Gott vielleicht nicht so redet, wie wir es gerne hätten. Und ich als Papa stand nebendran und dachte, okay, am liebsten hätte ich ja jetzt gesagt, okay, komm, jetzt auf die Knie, wir beten und dann wird der Himmel aufgehen und dann wird's die Engel kommen runter und dann, meine Tochter, was ist dein Problem? Nein, ich kenne dein Problem. Ich kümmere mich um deine Schwestern. Jesus. Aber ich habe mich nicht getraut, weil so habe ich es auch noch nicht erlebt, dass Gott redet. Aber ich weiß, dass Gott redet. Ich weiß, dass es sich lohnt zu beten. Aber mein erster Punkt ist, ich glaube, enttäuscht von Gott, warum? Jesus redet nicht zu mir. Und ich habe das früher in der Jugendarbeit, habe ich es ganz oft erlebt, dass Jugendliche gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe noch nie erlebt, wie Gott redet. Und ich glaube, manchmal liegt es auch daran, dass uns einfach die Antwort nicht gefällt, wie Gott antwortet. Wir hören es, aber wir denken, nee, das kann nicht von Gott sein, okay? Also du betest vielleicht gerade für die Frau deines Lebens und ob das richtig ist. Und alles in dir sagt, das ist nicht die richtige Frau. Das tut dir nicht gut, das ist keine gute Beziehung. Und du spürst, wie Gott es dir vielleicht auch sagt, aber du sagst ja, nee, das kann nicht von Gott sein. Ich bin so in love. Hey, ich muss weiter beten, bis Gott endlich ein Ja gibt zu meinem Plan. Bis Gott ein Ja gibt zu dem, was ich mir gerade wünsche. Ist jemand bei mir? Bin ich der Einzige, dem das so geht? Also ja, danke. Ihr dürft gerne die Hände heben oder so ein bisschen Amen. Oder, nur, wobei ihr müsst aufpassen, die Überschriften sind immer negativ. Da vielleicht kein Amen. Aber wenn es passt. Manchmal ist es nicht das Problem, dass Gott nicht antwortet, sondern dass die Antwort, die Gott uns gibt, uns nicht passt. Und wir darauf warten, dass er sich ändert, anstatt dass wir uns damit auseinandersetzen, was er uns zu sagen hat, wie er uns antworten möchte. Ich glaube ganz fest daran, dass Gott jedes Gebet erhört, dass er jedes Gebet hört und dass er dir Antwort geben möchte. Und ich möchte fast sagen, ich gebe dir eine 30 Tage Geld zurück Garantie, okay? Du kannst vielleicht, ich will es ernst nehmen, hey, wenn du sagst, hey, Gott hat noch nie zu mir geredet, oder vielleicht sagst du, Gott, ich habe gerade ein Anliegen, ich brauche, dass Gott redet. Hey, ich wette mit dir, probier es aus, bete, bring es vor Gott, vielleicht 2 Tage, 3 Tage, ich sag mal bis zu 30 Tage, okay Jesus, wir müssen, sonst kriege ich Probleme. Also 30 Tage und dann, ich wette mit dir, dass Gott antwortet. Vielleicht nicht so mit der Antwort, die du willst, vielleicht ist kein Ja, sondern ein Nein, aber ich wette mit dir, dass Gott antwortet. Weil er liebt es, zu Menschen zu reden. Weißt du, er hat sich das ausgedacht mit uns und die ganze Zeit, die ganze Schöpfungsgeschichte, die ganze Bibel ist voll damit, wie Gott versucht, zu Menschen zu reden. By the way, die Bibel ist ein Weg, wo Gott redet. Manchmal geht auch der Himmel auf. Manchmal gebraucht Gott eine Predigt, um dir irgendwas zu sagen. Manchmal redet er einfach in dein Herz, in deine Gedanken. Und wenn du ehrlich bist, dann merkst du, hey, das ist nicht mein Gedanke, sondern hier ist Gott gerade am Reden. Mein erster Punkt, Jesus redet nicht zu mir. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Jesus will zu dir reden. Er möchte dein Gebet beantworten. Und weißt du was, wenn es nach 30 Tagen nicht funktioniert, dann komm zu mir. Okay, dann gehe ich zu meinem Boss und wir gucken, wie wir das geregelt kriegen. Aber ich glaube, Jesus, er will zu dir reden. Und deswegen hör nicht auf zu vertrauen und zu beten. Ich meine, weißt du, mit meiner Tochter, ich habe es noch nicht so richtig hingekriegt, okay? Also wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier gesagt habe. Aber ich hab gemerkt, in dem Moment kriege ich das jetzt nicht gefixt. Und ich habe mir gedacht, okay, Kids Church, irgendwann kommt wieder Gebet, ihr macht das schon. Nein, aber ich werd dranbleiben. Und, aber ich will auch nicht einfach nur draufhauen und sagen, okay, das wird schon alles gut. Sondern vielleicht kostet sich heute ein Stück Vertrauen, einfach anzufangen, auch zu glauben, dass Gott antwortet, zu glauben, dass Gott redet. Ich denke, Gebet ist wie Telefonieren, nur, also das, du sprichst rein ins Mikrofon, aber du weißt nicht, auf welche Art und Weise kommt es zurück, okay? Die technische, der Weg, es, manchmal kommt eine SMS, eine MMS, eine E-Mail, eine Person, ein Bibelvers, ein Gedanke, eine hörbare Stimme oder nicht hörbare Stimme, aber Gott antwortet, okay? Gott will, und ich möchte es, mich hat es tief erschüttert mit meiner Tochter, weil ich dachte, wow, schade Mensch, schade, wenn das Vertrauen nicht da ist, dass Gott antwortet. Und ich, ein bisschen hat es meine Vatergefühle so natürlich alarmiert und ich möchte es auch auf dich übertragen. Hey, wenn du an der Stelle stehst, wo du das Gefühl hast, hey, irgendwie Gott redet, diese Kommunikation, größte Beziehungsproblem ever, Kommunikation. Aber wenn du da Probleme hast, hey, weißt du was, ich möchte dich ermutigen, neu Gott zu vertrauen, neu anfangen zu beten und wirklich zu vertrauen, dass er antwortet. Glaub nicht, dass Gott nicht antwortet. Amen. In Lukas 9 steht eine lustige Geschichte und zwar ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und er hat sich da so eine Elite-Truppe ausgewählt, die hat er alles reingegeben, denen hat er dann alles anvertraut, aber die war nicht ganz so perfekt. Und so begibt es sich in Vers 53, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner in einem Dorf, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? So wie damals bei Elia. Jesus dreht sich um und wies sie scharf zurecht. Dann ging sie in ein anderes Dorf. Cool, oder? Coole Geschichte. Aber irgendwas haben die Jünger hier falsch gemacht. Ich glaube, manchmal geht es uns auch so, wir haben eine falsche Haltung. Wir sind enttäuscht von der Antwort, die Gott uns gibt, aber das Problem ist nicht die Antwort, das Problem ist nicht Gott, sondern unsere Einstellung, unsere Haltung in unserem Herz. Die Jünger haben eins verstanden, die waren irgendwie so richtig aufgepumpt, so voller Glauben und haben sich gedacht, ey, wie fies, wie gemein die sind, die lehnen uns ab, Jesus. Das hast du doch nicht nötig. Und dann haben sie sich erinnert, es gab Stellen in der Bibel, wo Gott tatsächlich Feuer vom Himmel fallen lässt. Und sie haben sich in ihrer Vorstellung gedacht, hey, das kann nicht sein. Ich meine, Jesus, du bist hier der Chef. Und wie kann das sein? Komm, wir beten jetzt mal, damit Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Ist es okay? Und ich glaube, manchmal geht es uns auch so, dass wir haben ein Problem und wir wünschen uns, dass am besten jetzt Gott für uns eintritt und dass er das jetzt regelt, am besten mit Feuer. Und eigentlich hätten sie nicht sollen wir, sondern hätten sie vielleicht, hätten sie fragen müssen, dürfen wir vielleicht mal ein bisschen Feuer runter? Ich meine, wer ist hier der Boss? Liebe Jünger, interessant ist, dass in diesem Moment Jesus gar nicht seine Macht demonstrieren möchte, sondern er hat sich entschieden, hey, der, wo mich aufnimmt, da will ich willkommen, da gehe ich hin, da werde ich einkehren. Wer mich ablehnt, bin ich mir nicht zu schade, mich zu demütigen und einfach weiterzuziehen. Das ist, was Jesus gemacht hat. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott, weil er nicht das tut, was du dir wünschst, aber das Problem ist die Herzenshaltung, die du hast. Und hey, ganz ehrlich, wie oft wünsche ich mir, dass Gott manche Probleme aus dem Weg schafft, beseitigt. Und ich merke, hey, das ist nicht in Ordnung. Ich rufe zu Jesus, hey, vernichte sie alle. Und er sagt, nö, Heiko, geh weiter, halt es aus, hör auf, geh den demütigen Weg und vertrau mir. Für die Jünger war es ein ziemlich peinlicher Moment. Sie dachten jetzt, jetzt stellen wir uns zu Jesus. Und irgendwie läuft es anders. Bisschen enttäuschend, peinlicher Moment. Ich habe mir so überlegt, wie sind die wohl weitergegangen? Ne? Groß aufgeblasen, hey, komm, wir holen Feuer vom Himmel. Und Jesus sagt, nein, wir gehen weiter. Ich glaube, das war ein guter, ruhiger Weg zum nächsten Dorf, wo alle mal ein bisschen drüber nachgedacht haben. Erinnert ihr euch noch an meine letzte Predigt? Also einige sind jetzt neu da, ihr kennt sie nicht, aber wir hatten das letzte Mal das über Johannes den Täufer, der im Gefängnis sitzt. Und ich habe darüber gepredigt, wie Gott zu ihm, seine große Frage ist, also er sitzt im Gefängnis, ist verurteilt und seine große Frage ist, er schickt Jünger los, ihn zu Jesus und er lässt nochmal fragen, hey, bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich der Retter? Okay? Und Jesus, er sagt diesen Jüngern, wir können nochmal die Bibelstelle einblenden, er sagt ihnen, hey, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Und zwar Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, sogar Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Also dramatisch, was hier passiert. Und die Jünger von Johannes, die konnten das sehen, die haben es miterlebt und sie wurden zurückgeschickt, das Johannes zu berichten. Und danach heißt es noch, glücklich ist zu preisen, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Und so schickt Jesus die Jünger zurück und Johannes realisiert, hey, tatsächlich, das ist der Messias, weil das sind die Zeichen, die passieren, die vorhergesagt wurden, was der Messias alles tun wird. Aber indem Jesus ihm sagt, hey, weißt du was, ich bin der Messias, sagt er ihm auch gleichzeitig, aber ich werde dich nicht retten. Du bleibst weiterhin im Gefängnis. Er hat ihm nicht gesagt, hey, weißt du was, ich bin der Messias und ich komme vorbei, noch 3 Tage, dann hole ich dich raus. Sondern er sagt, ich bin der Messias. Aber, Punkt. Und dann sehen wir, Jesus, er geht seinen Weg ans Kreuz und Johannes geht seinen Weg und am Ende wird ihm der Kopf abgehauen. Aus einer Laune von dem Herrscher heraus wird er auf dem silbernen Tablett präsentiert und er stirbt. zu Unrecht für seine Überzeugung. Und Jesus, in dem Moment, wo Johannes fragt ihn, natürlich fragt er, bist du der Messias? Aber natürlich schwingt auch mit, hey, und wenn du schon der Messias bist, wo bin ich? Holst du mich raus? Hilfst du mir? Wirst du alles wieder hier in Ordnung bringen? Wirst du die Römer rausschmeißen? Wirst du die Weltherrschaft übernehmen? Und das war so die Überzeugung der Juden damals, dass wenn ein Messias kommt, dass er, also Messias ist nichts anderes wie der Gesalbte, der Retter, der verheißen wird. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Volk Israel, es war unterdrückt, die waren gefangen, also von dem römischen Imperium überrannt und beherrscht. Und das war ganz schlimm. Ich meine, das Volk Israel, das war Gottes Volk. Gott hat sie auserwählt. Er war eigentlich der über ihn stand. Er war der Herrscher über dieses Volk, ganz persönlich ausgewählt als Zeichen, wo Gott sich offenbart. Und dieses Volk erlebt jetzt Unterdrückung durch eine Weltmacht. Und alles, immer wenn sie vom Messias geredet haben, haben sie gedacht, ja, der Messias, der wird kommen, der wird uns befreien. Das war ihre Vorstellung. Aber was sie vergessen haben, ist, dass eigentlich Gott die ganze Zeit, wenn er vom Messias gesprochen hat von dem König, der kommt, aber auch von dem Lamm, was sich opfern wird. Ich glaube, viele Menschen damals waren enttäuscht, wie Gott reagiert, was Gottes Wege sind. Gottes Wege sind manchmal größer wie unsere Umstände gerade und wie das, was wir sehen. Und vielleicht auch für deine Situation, du ärgerst dich, dass kein Feuer fällt und du fragst dich, warum tut Gott nichts? Weißt du, vielleicht ist Gottes Plan für deine Umstände gerade einfach ein anderer. Vielleicht hat er einen größeren Plan außenrum. Bei Johannes war es so der Fall. Deswegen meine dritte Enttäuschung ist, manchmal sind wir enttäuscht, weil Gottes Wege einfach größer sind als unsere Vernunft, als unsere Vorstellung, als unser Plan, wie wir uns das denken. Aber sie sind immer gut. Aber er hat immer das Beste im Blick, das schon. Auch wenn es für Johannes bedeutet, einen harten Weg zu gehen. Und wir predigen in der Church keinen liebenden Gott, einen Gott, dem alles möglich ist, aber keine heile Welt, Evangelium, okay? Wir predigen, dass er unser Versorger ist, aber es gibt auch Momente des Mangels, es gibt Umstände, Krankheit, es gibt Tod und manchmal gehört es mit dazu, okay? So, hey, ich weiß, alle sind jetzt ruhig, vielleicht sollte ich einen Witz erzählen oder so. Keine Ahnung, wie ich jetzt das wieder hebe, aber lasst uns doch ehrlich sein. Manchmal sind wir enttäuscht, weil Gott nicht das tut, was wir uns vorstellen. Und der Grund ist, manchmal, dass Gottes Wege einfach andere sind, größer als das, was wir jetzt gerade sehen können. Er hatte den Plan, die ganze Welt zu retten. Sorry, Johannes, you're gonna die, aber ich werde die ganze Welt retten. Und das ist in dem Moment wichtiger, wie jetzt hier meine Macht zu demonstrieren. Es gehört dazu, zum Leben Jesu, zu seinem Dienst, auch zu leiden, sich zu demütigen und zu sterben. Er wird kommen und wird sich als Herrscher dieser Welt offenbaren. Aber das ist noch ein Stück vor uns. So, hey, manchmal sind wir enttäuscht, dass Gott nicht so redet, wie wir es wollen, weil seine Pläne einfach größer sind und wir kapieren es nicht. Ich weiß nicht, ob Johannes es kapiert hat, als der Mann gekommen ist und ihm den Kopf hier mit dem Beil da so, ne? Ob er das kapiert, ich glaube es nicht. Das sind Momente, wo wir einfach nur vertrauen können. Wo wir einfach nur sagen können, okay Gott, ich bleib dran. Auch wenn ich es nicht verstehe. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Jesus, er ist der König, aber er ist auch das Lamm, was sich opfert. Und es ist interessant, die Menschen waren enttäuscht damals. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass Jesus ein Messias ist und er macht zu viel. Und dann plötzlich stirbt er am Kreuz. Das hat nicht gepasst. Nicht, weil es nicht in der Bibel stand. Nicht, weil Gott nicht das vorhergesagt hat. Selbst Jesus hat es immer wieder gesagt. Hey, Jünger, alles cool. Coole Party hier, Heilung und so weiter. Aber ich werde sterben. Aber ich werde mich opfern. Aber ich werde mein Leben geben für die Sünde dieser Welt. Er hat es immer wieder gesagt. Gerade kurz vor Schluss hat es umso mehr noch gesagt. Und interessant, die Jünger, sie haben es ausgeblendet. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben das nicht wahrhaben wollen. Und es ist interessant, das ist auch ein Grund, warum viele Menschen sich damals von Jesus abgewandt haben. Der Moment am Kreuz, die Mama von Jesus sitzt da, sie weint, die Jünger sind da und weinen. Und plötzlich von den Hunderten, Tausenden Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, plötzlich war es leer. Waren da nur noch ganz wenig übrig. Warum? Weil die Vorstellung, was Gott zu tun hat, nicht reingepasst hat in, mit der Realität, was Gott wirklich tut. Und ich möchte dich echt herausfordern oder dir eins sagen, weißt du, Jesus, ich kann dir nicht versprechen, oder nein, Jesus hat nicht vor, sich in deine Vorstellung hineinzuzwängen, sondern er ist darüber erhaben. Er hat seinen Plan und lass dich darauf ein, der volle Umfang von Gott und von Jesus auch wahrzunehmen. Er ist der König, aber manchmal ist auch die Seite, dass er sich hingibt, dass er sich geopfert hat. Er ist auch das Lamm. Und vielleicht geht es ja auch so, dass du enttäuscht bist von Jesus, weil du ausblendest, wer er wirklich ist. Wie viele Menschen proklamieren, hey, er muss mich heute heilen und er ist mein Retter und alles, aber vergessen, dass Jesus auch gelitten hat. Und manchmal gibt es Momente, wo wir auch leiden. Ich glaube, Jesus möchte zu dir sprechen, diese Enttäuschung. Enttäuschen heißt ja auch, dass man eine Täuschung weg, also man ist getäuscht. Ich glaube, dass Jesus diese Enttäuschung wegnehmen möchte und dir einen klaren Blick geben möchte, auch auf deine Umstände, auf deine Situation, auch auf das, wer Gott selber ist. Er ist nicht der Papa, der immer alles rettet, aber er ist der, der immer da ist. Das ist ein großer Unterschied. Das Volk hat sich abgewandt und ich möchte herausfinden, hey, wend dich nicht ab, lauf nicht weg von Jesus, wenn du enttäuscht bist von ihm, weil er nicht so antwortet, wie du es dir erwartest. Lauf nicht weg, sondern erlaube, dass gerade dann Jesus zu dir reden kann. Seid ihr bei mir? Okay. Meine vierte Enttäuschung ist, manchmal haben wir die Enttäuschung, und zwar, Gott lässt mich im Stich. Kennt ihr das? Dieses Gefühl, oh Mann, jetzt geht alles schief. Ich habe das so für mich. Manchmal sind es Momente, wo man sich so wünschen würde, dass jetzt Gott kommt mit seiner Elite-Engeleinheit. So, kennt ihr diese American US Army SEALs? Diese Elite-Kämpfer von der Armee, die kommen dann und die haben immer das Motto, also zumindest in den Filmen, wir lassen niemand zurück. Und wenn da einer ist, egal, alle rennen hinterher, es schießt in alle Richtungen und dann gehen sie da rein, geduckt, sie springen über die Steine und da liegt er blutend und er wird geholt und dann so heroisch auf die Schulter und dann einer trägt ihn, er wird noch angeschossen und dann, egal, er läuft weiter und noch ins andere Bein geschossen, er kann eigentlich gar nicht mehr laufen, aber er trägt ihn trotzdem raus und am Ende alle feiern es, dass sie keinen zurückgelassen haben. Okay? Ihr seid in meinem Movie gerade drin, so? Manchmal wünsche ich mir, dass Gott seine US Army SEAL Engel schickt und einfach die ballern sich den Weg frei und die kommen und alle, am besten alle sehen das, okay? Ich sitze da mit meinem kleinen Problem und dann, wumm, feuriger Wagen. Ich meine, hey, Gott hat irgendwie, bei Elias gab es das mal, da wurde Elias mit einem feurigen Wagen abgeholt, ab in den Himmel. Hey, wo steht der Wagen? Der steht doch die ganze Zeit rum. Ich meine, Jesus, wenn du ihn schon da hast, dann setz ihn doch auch ab und zu mal ein. Ich meine, so ein feuriger Wagen, wie cool wäre das? Da drauf so ein paar Seal-Engel, die reinkommen, wir lassen niemand zurück, da ist er, come on. Und dann kommen sie zu mir und sagen, hey Heiko, auf, steig ein, wir bringen dich hier raus. Manchmal würde ich es mir wünschen, dass Gott so eingreift, dass er das tut. Und ich habe das Gefühl, alles um mich herum geht gerade schief. Und irgendwie so, hey Jesus, wo bist du? Okay, feuriger Wagen muss ja nicht sein, aber siehst du mich überhaupt noch? Und es ist interessant, ich habe eine Stelle gefunden, eine Geschichte aus 2. Mose. Und da sehen wir, wie ein Leiter genau in so einer Situation drin ist. Es ist Mose, Gott hat ihn gerufen, das ganze Volk Israel aus Ägypten, aus Sklaverei rauszuholen und ins neue Land, ins gelobte Land zu bringen. Und ich lese es mal mit uns, schaut mal, was da passiert. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Und so geht es weiter, bis dass sie sagen, wären wir bloß Sklaven geblieben und jetzt kommen wir hier in der Wüste um. Und dann ist interessant, Mose, ein rebellierendes Volk, okay? Und Mose sagt ihnen, ganz mutig, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch rettet. Ich meine, das ganze Volk hat sich gefragt, Gott, vergisst du uns? Gott, was ist los? Lässt du uns im Stich? Warum sind wir hergekommen? Und dann sagt Mose, die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Und der Herr wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Vorhang zu Ende. Vorhang geht zu. Mose geht zu Gott. Diese Szene ist irgendwie nicht überliefert. Wir wissen nicht, was Mose sagt. Aber ich weiß, er sagt dem Volk, bleibt ruhig, Gott wird uns retten. Dann geht er zu Gott, sagt ihm irgendwas. Und dann sagt Gott zu ihm, warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchgehen. Der liebe Mose hat die Hosen voll. Seinem Volk hat er gesagt, entspannt euch, alles gut. Aber innerlich war er selber enttäuscht und frustriert und hat zu Gott geschrien. Da war nicht so ein, hey Gott, hilf uns, sondern anscheinend hat er ihn so hingeschrien zu Gott. Gesagt, Gott, du musst uns retten. Hast du uns vergessen? Bist du bescheuert? Wir sind hier noch in der Wüste. Wir sind noch nicht angekommen. Gleich sind wir tot. Wie kannst du uns vergessen? Warum muss ich mich mit denen rumärgern? Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. Wenn du jetzt nichts tust, werden wir alle untergehen. Ich glaube, wenn ich das richtig interpretiere, hatte Mose genau diese Enttäuschung, dass Gott lässt uns hier im Stich. Es war klar, die Ägypter kommen und es ist wie so ein Countdown, okay? Du guckst, es ist noch 5 Kilometer und du guckst, es sind nur noch 4 Kilometer und da die Konturen werden deutlich, du siehst, wie viele es sind. Plötzlich siehst du noch 3 Kilometer, die Armee, du kannst die Pferde sehen, noch 2 Kilometer entfernt. Jetzt siehst du schon, du kannst erahnen, wie viele Menschen das sind, noch 1 Kilometer, jetzt siehst du, das volle Ausmaß. Du kannst die einzelnen Schlachtreihen zählen. Noch 500 Meter. Du siehst die Gesichter deiner Feinde. Und du spürst, wie die Erde bebt. Und es kommt immer näher und kommt immer näher. Es wird bedrohlich. Und Mose schreit zu Gott, was soll ich tun? Und er sieht genau, irgendwie, Gott, hast du mich vergessen? Und Gott sagt, warum schreist du zu mir um Hilfe? Es ist doch logisch, dass ich dir helfen werde. Sei doch nicht enttäuscht. Denk doch nicht, dass ich dich im Stich lasse. Und ich weiß nicht, zu wem ich hier predige, aber ich weiß, Gott will dir sagen, hey, egal wo du sitzt, ich lasse dich nicht im Stich. Hast du gedacht, ich lasse dich im Stich? Habe ich jemals gesagt, ich werde dich im Stich lassen? Habe ich jemals behauptet, dass ich dich nicht höre? Habe ich jemals gesagt, dass mein Arm zu kurz ist? Im Gegenteil, sag doch lieber deinem Volk, dass sie sich bereit machen, dass wir loslegen können. Gott hat eigentlich nur gewartet, dass Mose kommt und sich Instruktionen holt. Und vielleicht ist das, was du brauchst für dein Leben, für deine Umstände. Sei nicht enttäuscht, sondern fang an, dir neu ein Update zu holen, was Gott vorhat. Was ist dein nächster Schritt? Mein 5. Punkt ist, wir sind enttäuscht, weil Gott nicht das tut, was wir ihm sagen. Kennst du das? Du hast eine konkrete Vorstellung, was er tun muss, aber er macht es nicht. Und Gottes Antwort ist manchmal anders, wie das, wie wir uns vorstellen. Bei Mose, er hat gesagt, rette uns. Was ist die Antwort von Gott? Nimm deinen Stab und streck ihn übers Meer. Das ist bescheuert. Stell dir vor, du hast hier dein Volk hinter dir, sagst, Leute, seid alle cool, hast die Hosen voll, hinter dir noch 300 Meter, ich glaube, wenn so eine Armee auf 300 Meter nahe ist, dann ist Staub überall und dann ist echt Chaos. Ich weiß nicht, wie nah die waren, aber die waren da. Die Bedrohung war real. Und dann ist die Lösung, die du sagst, hey Volk, passt mal auf, jetzt geht's ab. Wir gehen durch dieses Meer. Schön, die Wellen, die Fische springen, Delfine. Und alle haben Angst. Und jetzt kommt deine Lösung. Tada! Das fühlt sich bescheuert an. Das ist echt eine bescheuerte Idee. Also wenn du morgen in deinem Garten stehst und irgendwie einen Stock da entlang hältst, das ist ziemlich bescheuert. Aber weißt du, Gottes Weg war, nimm das, was du in deinen Händen hast. Nicht irgendjemand anderes wird kommen, nicht kein Feuer vom Himmel, nicht der feurige Wagen, sondern nimm da, du hast schon alles, was du brauchst. Nimm es, sei gehorsam, streck es aus und ich werde den Rest tun. Und Gott macht es. Die Wellen gehen auf die Seite und es passiert. Aber es hat Mose gebraucht, wir lesen einfach so schnell, ja, und Mose streckt den Stab aus und das Meer teilte sich. Aber es hat Mose gebraucht, der seinen Stab ausgestreckt hat und es gemacht hat. Und wenn du dich einmal reindenkst in dieses Bild, du stehst an einem Meer und du steckst, tschüng, das ist bescheuert. Aber manchmal ist vielleicht der Schritt, den du gehst, erstmal nicht, du weißt nicht, was es bedeutet. Und es ist einfach ein Schritt des Vertrauens und sagen, Gott, du bist größer. Bei dir ist sogar möglich, wenn ich meinen Stab ausstrecke, dass dieses Meer sich teilt. Das hat es davor noch nie gegeben. In dieser Form gab es noch nie, dass sich ein Meer so teilt und dann ein Volk durchgeht. Und sowieso, hey, hinterher hat sich geteilt und die Ägypter konnten nicht schwimmen. Er tut nicht das, was du ihm sagst, aber du solltest das tun, was er dir sagt. Vertrau auf Jesus. Vertrau darauf und sei mutig, auch den Schritt zu gehen. Nix, also schon durchdacht und nicht unvorsichtig, aber trotzdem, hey, vertrau ihm in deinen Umständen und tu, was er dir sagt. Mein letzter Punkt ist, wir sind enttäuscht, weil wir denken, dass Jesus gekommen ist, um uns zufriedenzustellen. Manchmal haben wir so diese Vorstellung, hey, Jesus kommt und alles, was ich mir wünsche, wie so im Eisladen, okay? Aber wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, hey, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, deinen Kindern alles zu geben. Die schlimmsten Kinder generierst du damit, indem du ihnen alles gibst, jederzeit, wann immer sie es wollen. Und deswegen, Jesus, er ist nicht gekommen, um dich zufriedenzustellen. Er hatte nie vor, allen Menschen zu gefallen. Und deswegen tatsächlich zu Lebzeiten, viele Menschen haben sich von ihm abgewandt, weil sie enttäuscht waren, weil sie nicht zufrieden waren mit dem, was er tut. Es ist interessant, in Johannes 5, Vers 15, da heißt es, also da wird kurz berichtet, Jesus hat gewirkt, Jesus hat einen Mann geheilt und gesund gemacht und dann heißt es, dieser Mann, der geheilt wurde, er ging hin, verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Und dann in Vers 16 heißt es, darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Das ist interessant. Also Jesus hat jemand geheilt, aber weil es am falschen Tag war, weil es nicht in ihr christliches Konzept gepasst hat, in ihre Vorstellung, weil die Regeln, die sie sich aufgestellt haben und die Art, wie sie ihre Gläubigkeit gelebt haben, dem widersprochen hat und sie nicht zugelassen haben, dass Gott größer ist als ihre Vorstellung, haben sie ihn abgelehnt. Jesus, hättest du es vielleicht nicht am Montag machen können? Dann hättest du mit den Jungs kein Problem gehabt. Jesus ist nicht gekommen, um den Juden, die ihn da abgelehnt haben, alles recht zu machen. Jesus ist nicht gekommen, um dir alles recht zu machen. Und vielleicht, wir sind so auf dem Flow, oh yeah, alles cool, Amen, Amen, Amen. Aber weißt du, ich glaube, manchmal fordert uns Gott heraus mit so Stolpersteinen, wo wir denken, hey, das ist jetzt komisch. Das muss mir jemand erklären. Das verstehe ich nicht. Gott, so komme ich nicht mit klar. Und vielleicht hast du so Situationen in deinem Leben, ich kenne das, ich habe das manchmal, wo man denkt, oh, Moment, das muss ich jetzt mal einordnen. Ich weiß nicht, was Gott damit vorhat, warum das so ist. Jesus kam nicht, um dich zufriedenzustellen in allen Punkten, sondern er ist gekommen, um dich zu retten, um die Welt zu verändern, um Menschen zu sich zu holen. Um mit uns Geschichte zu schreiben. Diese Menschen damals, die haben Jesus abgelehnt. Und ich glaube, wir stehen auch ganz leicht daran, dass wir Jesus ablehnen, weil er nicht in unser Konzept passt, weil es nicht ganz so mit dem übereinstimmt, wie wir es jetzt gerade verstehen. Und mir geht so ein bisschen wie mit meiner Tochter, wo ich so gelaufen bin und dachte, wow, Mensch, die muss es doch irgendwie verstehen, dass wenn sie betet, dass Jesus antworten wird. Da hatte ich noch nicht die Idee mit der 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Sonst hätte ich ihr es gesagt. Aber ich möchte dich gerne an die Hand nehmen und sagen, hey, weißt du was? Sei nicht enttäuscht von Gott. Sei nicht enttäuscht. Ich weiß nicht, welcher Punkt gerade deine Situation und dein Herz trifft, aber ich weiß, Jesus, er wünscht sich nicht mehr, als dass wir ihn einfach nicht loslassen. Jesus wünscht sich, dass wir es aushalten, wenn es uns mal aufstoßt, wenn wir stolpern, wenn das, was Gottes Nein in dein Leben auch mal anzunehmen und damit klarzukommen. Sag, okay. Gottes Gebot einfach auszuhalten. Sag, okay, das ist dein Plan, ich stelle mich drunter. Enttäuscht von Gott zu sein, ist voll okay, aber du darfst nicht Jesus ablehnen. Warum? Weil Jesus, er will dich wachrütteln. Er braucht dich, er will dich. Er will zu dir reden. Er will, dass du die richtige Herzenshaltung hast. Er will dir seinen Weg zeigen. Er wird dich nie im Stich lassen. Und er will deinen Gehorsam, dass du ihm vertraust und sagst, okay, ich verstehe es nicht, aber ich gehe trotzdem mit. Auch wenn ich vielleicht mit dieser Lösung nicht zufrieden bin. Auch wenn dieser Weg, ich hätte lieber den feurigen Wagen gehabt. Lieber ein bisschen Feuer vom Himmel. Aber gut, ich vertraue dir, ich halte es aus. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Schau mal, Jesus, falscher Tag. Das ist so bescheuert, so bescheuert. Sorry, ihr lieben Jungs, die ihr das damals gemacht habt, aber ganz ehrlich, manchmal sagen wir Nein zu Jesus, weil es nicht ganz in unser Konzept passt. Und ich würde gerne dafür beten heute, dass diese Enttäuschung, vielleicht die du erlebst, dass sie weggeht, dass du sie ablegst. Und du kannst jeden Satz ins Gegenteil umkehren und dann hast du eine positive Position, was wir eigentlich haben sollten. Wir sollten sagen, ja, Jesus redet zu mir. Mein Gott, er redet zu mir und ich vertraue, ich bete, weil ich weiß, mein Gott, er redet zu mir. Gibt es hier jemanden, der das glaubt? Hey, lass uns das glauben, lass uns wirklich glauben, Jesus redet. Lass uns vertrauen, die richtige Haltung zu haben. Lass uns darauf vertrauen, Gottes Wege sind größer. Weißt du, wenn Gottes Wege größer sind als unsere Wege, dann gehen wir doch lieber Gottes Wege, oder? Hey, das ist eine Kurskorrektur. Bitte wenden, bei der nächsten Möglichkeit wenden. Wenn du es wirklich glaubst, dass Gottes Wege größer sind, dann fängst du an zu fragen, Gott, was ist dein Plan für diese Situation? Wenn du weißt, dass Gott dich nicht im Stich lässt, brauchst du ihn nicht anschreien. Dann kannst du sagen, mein Gott, lässt mich nicht im Stich. Relax. Gott, wie kommen wir da raus? Was machen wir jetzt? Jesus, hilf mir einfach. Er tut nicht das, was ich sage, aber er tut das, was er sagt. Weißt du, es spielt gar keine Rolle, was du Gott sagst, sondern du kannst dich darauf verlassen, was er sagt, das hält er ein. Ich glaube, die Antwort auf Enttäuschung ist einfach Vertrauen, dass wir Jesus vertrauen. Uns nicht täuschen lassen, sondern enttäuschen lassen. Und ihm vertrauen, sagen, okay Gott, ich folge dir nach.